Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 107,
Ma'un.
Und nun zur mit kleinen Erläuterungen versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Hast du ihn gesehen, der die Religion Gottes einschließlich des jüngsten Gerichtes als Lüge bezeichnet? Es ist der, der in aller Roheit und Ungerechtigkeit die Weise von sich stößt und nichts für die Sättigung der Bedürftigen tut. Daher, weh denen, die zwar das Gebet verrichten, doch das, was sie im Gebet sprechen, nicht praktizieren. Die in ihrer Scheinheiligkeit nur gesehen sein wollen, wenn sie beten, und davon absehen, die Bedürfnisse der Bedürftigen zu stillen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr weltweit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Website pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 4. Oktober 2021, gleich dem 12. Mehr 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach folgt ein Interview. Anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag anlässlich des Dahinscheidens von Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi und des Märtyrertods von Imam Hassan alaihi salam. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Verehrte Hörerfreunde, morgen am Dienstag, dem 28. Safar nach islamischem Mondkalender, ist der Jahrestag vom Dahinscheiden des Propheten des Islam, Hazrat Muhammad Salawatullah alaih, und des Märtyrertods von Imam Hassan alaihi salam, dem zweiten Imam der Schiiten. Aus diesem Grund trauert der islamische Iran. Die Rundfunk- und Fernsehanstalt der Islamischen Republik Iran kondoliert allen Muslimen weltweit zu diesem Anlass. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Präsident Raisi, nachhaltiges Vertrauen zwischen Iran und China kann zu Entwicklung und Frieden führen. Iran will 50% seines Strombedarfs durch Kernenergie decken. Hezbollah-Funktionär, Iran-Kraftstoffimporte nicht letzter Schritt, weitere Maßnahmen folgen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Präsident Raisi, nachhaltiges Vertrauen zwischen Iran und China kann zu Entwicklung und Frieden führen. Nachhaltiges Vertrauen und strategische Zusammenarbeit zwischen Iran und China werden der Region Entwicklung, Stabilität und Frieden bringen und gleichzeitig die Grundlage für echten Multilateralismus in der Welt bereiten, sagte der iranische Präsident Ebrahim Raisi, als er China zum Nationalfeiertag gratulierte. Natürlich kann nachhaltiges Vertrauen zwischen den beiden Ländern den Boden der Zusammenarbeit in Form der Gürtelstraße-Initiative sowie des umfassenden Partnerschaftsprogramms erweitern und die interregionale Zusammenarbeit in Entwicklung, Stabilität und Frieden verwandeln, sagte Präsident Raisi in einer Nachricht an seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping am Sonntag. Bereits im März unterzeichneten Iran und China einen 25-jährigen umfassenden strategischen Partnerschaftsvertrag, um ihre langjährige wirtschaftliche und politische Allianz zu stärken. Die Partnerschaft wurde erstmals 2016 angekündigt, als Xi Iran besuchte, um die Beziehungen zwischen Teheran und Peking zu stärken. Es soll die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern stärken und den Weg für die Teilnahme Irans an der Gürtelstraße-Initiative ebnen, einem massiven Infrastrukturprojekt, das sich von Ostasien bis Europa erstreckt. Iran und China unterhielten in den letzten Jahren enge Beziehungen, insbesondere nachdem die Vereinigten Staaten 2018 wieder Sanktionen gegen die iranische Wirtschaft eingeführt hatten, als Washington aus dem multilateralen Atomabkommen mit Iran austrat. Am Mittwoch wies China einen US-Antrag zurück, die Ölimporte aus der Islamischen Republik zu reduzieren, und sagte, die Wirtschafts- und Handelskooperation zwischen Peking und Teheran sei immer im Rahmen des Völkerrechts durchgeführt worden. Iran will 50% seines Strombedarfs durch Kernenergie decken. Laut dem Leiter der iranischen Atomenergieorganisation Mohammad Eslami ist Iran bestrebt, etwa 50% des gesamten Strombedarfs des Landes durch Kernenergie zu decken. In einem Interview mit der russischen Nachrichtenagentur Sputnik News wies Eslami Behauptungen zurück, wonach IAEA-Inspektoren in drei iranischen Atomanlagen, die Iran nicht an die Internationale Atomenergiebehörde in Wien gemeldet hatte, Uranspuren entdeckt hätten. Iran wird weiterhin Uran anreichern, sagte Islami und ergänzte, dass das eingereicherte Uran niemals zum Bau von Atomwaffen verwendet werde. Islami fügte hinzu, der Westen will nicht, dass andere Länder Zugang zu fortschrittlichen Technologien im Bereich der Kernenergie finden. Aus der Sicht der westlichen Staaten sollten alle Entwicklungen und Entdeckungen in diesem Bereich ausschließlich unter ihrer Kontrolle und Aufsicht stehen. Islami sagte weiter, die reichhaltigen Naturressourcen und große menschliche Potenziale haben es Iran ermöglicht, die Nukleartechnologie alleine zu entwickeln und eine eigene wissenschaftliche Ausbildungsbasis im Bereich der Kernenergie aufzubauen. Hezbollah-Funktionär, Iran Kraftstoffimporte nicht letzter Schritt, weitere Maßnahmen folgen. Ein hochrangiger Hezbollah-Verantwortlicher sagte, die Treibstofflieferungen Irans in den Libanon haben den von den USA und ihren Verbündeten gegen das arabische Land verhängten Sanktionen einen schweren Schlag versetzt, aber die Widerstandsbewegung wird ihre Bemühungen mit anderen Maßnahmen verdoppeln. Kraftstoffimporte aus Iran werden nicht der letzte Schritt sein, da wir noch viele andere Maßnahmen zu ergreifen haben, sagte Hashem Safieddin, der Leiter des Exekutivrats der Hezbollah, am Sonntag bei einer Zeremonie in der südlibanesischen Stadt Bent Jebel. Er sagte, der Libanon stehe derzeit vor zahlreichen Krisen und Herausforderungen, weil er jetzt ein wesentlicher Teil der regionalen Gleichungen sei, aber er müsse siegreich und würdevoll daraus hervorgehen und in eine neue Phase übergehen. Es gibt keinen anderen Weg, den Libanon zu stärken, als eine führende Rolle in regionalen Gleichungen zu übernehmen. Jede andere Initiative ist wertlos und fällt in den Rahmen der Kapitulation und Unterwerfung vor Israels Interessen, fügte er hinzu. Safieddin sagte, dass die Ankunft iranischer Treibstofflieferungen in den Libanon nicht nur dazu beigetragen habe, die schlimme Treibstoffknappheit des Landes zu lösen, sondern auch Israels Unfähigkeit in maritimer Hinsicht zeige, die von der Islamischen Republik Iran entsandten Öltanker in den Libanon zu stoppen. Im vergangenen Monat trafen die ersten von der Hezbollah arrangierten Tanklaster mit iranischem Treibstoff im Libanon ein. Die Widerstandsgruppe erklärte, sie habe die amerikanische Belagerung durchbrochen. Der Libanon steckt seit Ende 2019 in einer tiefen Wirtschafts- und Finanzkrise. Sie hängt vor allem mit den Sanktionen zusammen, die die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten gegen den Libanon verhängt haben, sowie mit ausländischen Eingriffen in die inneren Angelegenheiten der arabischen Nation. Gemeinsames Gremium, USA und Verbündete verhindern Rückkehr zum normalen Leben in Syrien. Ein gemeinsames russisch-syrisches Gremium, das für die Erleichterung der Rückkehr der syrischen Flüchtlinge verantwortlich ist, hat die illegale Anwesenheit der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten in Syrien als das Haupthindernis auf dem Weg zur Wiederherstellung eines normalen Lebens im arabischen Land identifiziert. Die syrischen und russischen Koordinierungskomitees für die Rückkehr vertriebener Syrer erklärten dies am Sonntag, berichtete die offizielle syrisch-arabische Nachrichtenagentur Sana. In der Erklärung heißt es, dass die illegale Präsenz der USA und ihrer Verbündeten in Syrien das grundlegende Hindernis für die Rückkehr zum normalen Leben im Land ist, zitierte die Agentur die Behörde. Die Koalition, hieß es weiter, würde allen Wiederaufbaubemühungen in die Quere kommen, die auf die Wiederherstellung der normalen Lage abzielen, indem sie die natürlichen Ressourcen des Landes plündert und Spannungen in der Region entfacht. Die USA marschierten 2014 an der Spitze einer Koalition mit ihren Verbündeten in Syrien ein. Die Koalition behauptete, dass die Militärkampagne darauf abzielte, die Terrorgruppe IS zu bekämpfen. Es hält jedoch seine illegale Präsenz aufrecht, obwohl Damaskus und seine Verbündeten, das heißt Iran und Russland, die Terrorgruppe Ende 2017 besiegt haben. Nach dem Eingeständnis des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump sind die US-Streitkräfte auch an der zügellosen Plünderung des syrischen Öls beteiligt, das das Land dringend benötigt, um aus den Ruinen von etwa einem Jahrzehnt der vom Ausland unterstützten Gewalt zu entkommen. Untersuchung offenbart großes Ausmaß sexueller Gewalt gegen Minderjährige in katholischen Kirchen in Frankreich. In der katholischen Kirche in Frankreich hat es laut einer Untersuchung seit 1950 zwischen 2900 und 3200 Missbrauchstäter, darunter Priester, Ordensleute und andere kirchliche Mitarbeiter, gegeben. Zu diesem Ergebnis kommt die unabhängige Kommission CIASE unter Leitung des ehemaligen Vizepräsidenten des Staatsrats Jean-Marc Sauvé, die im November 2018 von der französischen katholischen Kirche eingesetzt wurde, um Sexualverbrechen an Minderjährigen in ihren Reihen zu untersuchen. Das Gremium, dem Juristen, Mediziner, Historiker und Theologen angehören, werteten Archive in Kirche, Justiz und Medien aus, aber auch Zeugenaussagen. Der rund 2500 Seiten umfassende Abschlussbericht soll am Dienstag übergeben werden. Die Zahl 3000 ist zahm, eine minimale Schätzung, so der Leiter der Kommission Jean-Marc Sauvé. Das Ausmaß der Sexualverbrechen im kirchlichen Umfeld sei größer als befürchtet, hatte der Vorsitzende der Bischofskonferenz Eric de Moulin-Beaufort unlängst erklärt. Nun gehe es darum, die Aufarbeitung weiter voranzutreiben. Die Kirche erwäge, eine unabhängige Stelle zur Bewertung von Präventionsmaßnahmen einzurichten, sagte der Erzbischof von Reims der Zeitung La Croix. Auch der Abschlussbericht der Untersuchungskommission soll durch Empfehlungen zur Missbrauchsvorbeugung ergänzt werden. Die katholische Kirche sieht sich nicht allein in Frankreich, sondern auch in anderen Ländern dem Vorwurf gegenüber sexuelle Gewalt gegen Minderjährige im kirchlichen Umfeld strukturell begünstigt oder unzureichend aufgeklärt zu haben. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 22 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 13 Grad, Mashhad 13 Grad, Isfahan 19 Grad, Shiraz 22 Grad und Bandarabas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Bundestagswahl in Deutschland, über die Spitzenkandidaten, Einflüsse des Kartellsystems auf deutsche Politik und weitere Aussichten sprachen wir mit dem Bundesvorsitzenden der Neuen Mitte, Christoph Hörstel. Heute hören Sie den dritten und letzten Teil des Interviews. Das vollständige Interview ist wie gewohnt auf unserer Website unter pastoday.com/de abrufbar.
Herr Horstel, lassen Sie mich an dieser Stelle auch einen weiteren Satz vom Israels Ministerpräsident Bennett hier vor der UNO-Vorversammlung erwähnen, der dort gesagt hat, ich lese mal vor, das iranische Atomprogramm habe einen Wendepunkt erreicht, auch unsere Geduld. Also das ist eine direkte Drohung an die Adresse Irans. Wie ernst aber darf man diese Drohung nehmen?
Grundsätzlich wäre es falsch, die israelischen Drohungen, ohne dass wir jetzt näher angeguckt haben, wie substanziert sie sind, nicht ernst zu nehmen. Das hat auch mit der verdeckten Kriegführung zu tun, über die ich gerade ausführlicher gesprochen habe. Auf der anderen Seite ist allerdings auch klar zu erkennen, dass wenn ein Regierungschef wie Naftali Bennett sich aufmacht, um die Generalversammlung der Vereinten Nationen zu nutzen, um letztlich Joe Biden anzuschreien, ja, so muss man das wohl sehen, diplomatisch ist das so zu werten, dann ist er offenbar in Not. Da kommt er nicht weiter. Weil er natürlich im Moment von Joe Biden nicht nur kein Okay kriegt für den Kriegsbeginn, sondern er wird auch gebremst in seinen Vorstößen auf die Art, die auch schon Netanyahu aus dem Weißen Haus unter Trump schon zu spüren bekam. Der war nicht bereit zu so etwas. Und dann wiederum muss man also klar sehen, dass wir ja eine Weltsituation haben, in der tatsächlich die Kräfte, die ich als Deep State bezeichne und die inzwischen global agieren können, das zeigt der Corona-Rundumschlag, dass die mit Corona gerade so ein bisschen ins Stocken kommen, weil sich rumgesprochen hat, wie giftig die Impfungen sind. Auch wenn die Zahlen alle gelogen sind, die wir bekommen. Wir haben das am deutschen Fall sehr eindrücklich nachweisen können. Und auch an den Verfahrenspunkten. Das heißt, wir haben mehrere Ansätze, um die immerhin angestrebte globale Bevölkerungsverringerung von 7,5 Milliarden auf 0,5 Milliarde, um das irgendwie in die Wege zu leiten. Ich bin nun seit einer geraumen Weile internationaler Politikanalyst und ich stelle fest, dass wir jetzt mehrere Szenarien haben, um das zu besorgen. Das eine ist eben ein großer Weltkrieg. Und da kann man nur sagen, im Fall Iran kann das drohen, weil niemand genau weiß, wir wissen es tatsächlich von den Fakten her nicht, wie weit die Bündnisbereitschaft Russlands und Chinas mit dem Iran zu gehen bereit ist. Und wir wissen auch nicht, was der Iran zu gewärtigen hat von Israel. Denn es könnte ja auch sein, dass Israel sich einfach mit dem Deep State verständigt, an dessen Tropf ja Israel genauso hängt wie Washington, Berlin oder Peking. Und dann müsste man mal auf den Gedanken kommen, ob vielleicht Israel unabgesprochen in einen Krieg mit dem Iran einsteigt, in letzter Konsequenz, und auf diese Weise tatsächlich in der Lage ist, einen Weltkrieg loszutreten, weil dann allerdings die Joe-Biden-Regierung, auch wenn sie kriegsunwillig ist, unter Druck käme, Israel nicht hängen zu lassen. Und das sind so Dinge, die sind hochgefährlich. Das heißt, wir haben neben der Corona-Möglichkeit zur Bevölkerungsreduktion durch fortgesetztes, hochgiftiges Impfen auch die Chance eines Weltkriegs. Und dann haben wir die laufenden Vergiftungsanstrengungen aus der Luft über Mobilfunk und sonst was. Und wir haben die erweiterten und inzwischen im Einsatz befindlichen Fähigkeiten des Wetterkrieges, die wir hier tatsächlich schon gesehen haben, bis dahin, dass die Bundes- und Landesregierungen in Deutschland eine Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zulassen, sich auswirken lassen, sodass mein Vertrauen, dass unsere Regierungen uns, sagen wir mal, bewahren mit ihren Wetterbeeinflussungsmöglichkeiten im positiven Sinne und tatsächlich durch Auslassen von solchen Einsätzen im negativen Sinne, dieses Vertrauen ist bei null. Und das ist das große Problem, das wir haben, dass wenn solche Dinge wie Corona, Wetter oder Vergiftung nicht genügend ziehen, dass man dann sagt, ja, dann brauchen wir inzwischen mal einen größeren Krieg, weil wir kommen ja gar nicht auf nennenswerte Todeszahlen. Was ich hier sage, klingt wie Verschwörungstheorie, aber ich muss mich entschuldigen und ehrlich machen, das ist Verschwörungspraxis. Das ist das, was ich täglich sehe. Es werden Kriege vorbereitet, die Bevölkerung werden vergiftet. Wir haben eine gewaltige Corona-Lüge und tatsächlich haben wir eben auch die Möglichkeit der Wetterbeeinflussung. Und ich muss hier an dieser Stelle nicht an den Fall Haiti erinnern, wo vor einem menschengemachten Erdbeben in Haiti ein amerikanischer Kreuzer, ein Kriegsschiff, vor der haitianischen Küste auffuhr, um die Folgen zu beobachten. Das sind solche Kleinigkeiten. Ich kann viele, viele Fälle hier zitieren, wo es zu Einsätzen kam. Und wir wissen auch, dass wenn ein Erdbeben ein Epizentrum in 10 Kilometern Erdtiefe hat, dass das auf menschengemachte Einwirkungen schließen lässt. Und das hatten wir in der Vergangenheit recht häufig. Und das ist ein Thema, das zum Beispiel gerade Australien heimsucht. Da ist das letzte Erdbeben in der Nähe von Melbourne in 10 Kilometern Tiefe entstanden. Erpresst wird auch Mexiko, wo in der Nähe von Acapulco, der weltberühmten Touristenstadt, tatsächlich auch in 10 Kilometern Tiefe ein kleineres Erdbeben entstanden ist, das immerhin noch über 6,0 auf der Richterskala kam. Also es hat da erheblich was gewackelt. Aber es fehlten die Todesopfer. Offensichtlich soll López Obrador, der Präsident Mexikos, in irgendeiner Form politisch unter Druck gesetzt werden. Diese Dinge müssen wir beobachten. Sie sind brandgefährlich und wir müssen sie an dieser Stelle zitieren, damit wir die Gesamtlage im Auge behalten. Der Iran ist Gegenstand einer akuter, gefährlicher Kriegsdrohungen und Joe Biden ist nicht der Herr im Weißen Haus. Das muss man auch wissen.
Aber Herr Hotzel, wir beobachten auch, dass Parallele zu Atomverhandlungen mit dem Iran angestrebt werden. Es gab bereits 6 Gesprächsrunden, die sollen wieder aufgenommen werden. Nun, wir sehen 2 gegeneinander stehende Dinge. Einmal, dass dort weiter verhandelt werden soll. Auf der anderen Seite sehen wir die Drohung des israelischen Ministerpräsidenten. Wie passen die beiden Dinge zusammen?
Offenbar hat hier sozusagen jede Seite ein Wunschszenario. Das Wunschszenario des Westens ist, der Iran kommt an den Tisch und dann zwingen wir dem Iran allerhand politisches und natürlich wieder auch technologisches und so weiter entgegenkommen auf und versprechen neuerlich Ende der Sanktionen. Der Iran ist inzwischen allerdings klüger geworden als der Westen. Der Iran sagt nämlich, Leute, das hatten wir doch schon 2015, da habt ihr ja auch nicht gehalten, was ihr jetzt uns erneut versprechen wollt. Und ihr seid ja nicht mal zu einer eindeutig messbaren, lesbaren Demonstration eures guten Willens bereit. Denn die könnte ja nun darin bestehen, wenn ihr anders sein wollt als Bidens Amtsvorgänger Donald Trump, dass ihr einfach mal alle Trump-Sanktionen in Bausch und Bogen zurücknehmt. Das wäre doch mal ein Wort. Dann könnte man ja auch als Iran Vertrauen haben, dass ihr demnächst wieder Verträge einhalten wollt. Es gibt aber sogar schon eine ganz andere Lesart amerikanischer Politik, die ich angemessen finde. Die kommt aus China und da heißt es, ja, das ist das, was der Herr Biden sagt, aber Gnade Gott, er wird abgewählt. Dann allerdings ist das alles nichts mehr wert. Das ist die Erfahrung ja aus dem 2015er Abkommen, das Obama sozusagen als Lebenswerk da hinterlassen hatte, als den einzigen Punkt, der einigermaßen gut war von seiner Amtszeit. Ansonsten hat er gar fürchterliche Dinge getan und hat auch seinen Amtsvorgänger Bush im Drohnenkrieg bei den Mordziffern glatt überholt. Und das als Friedensnobelpreisträger. Wollen wir gar nicht drauf eingehen, das ist lange her. Wir wollen einfach nur sagen, so steht das im Moment. Das Ausland hält wichtige Länder, Russland, China, halten Washington für im Grunde gar nicht, wie soll man sagen, verhandlungsfähig. Und auch sehen die nicht als sinnvolle Partner an bei einigen Punkten, weil sie wissen, wie schnell die amerikanische Politik sich ändert. Und wir haben ja doch durchaus auch Staaten gehabt, die sich lange geweigert haben, Joe Biden zur Wahl zu gratulieren, weil sie wissen, dass das auf der Grundlage von Wahlfälschung erfolgt ist. Und das kann, wenn der Deep State es möchte, der möchte ja gern erpressbare Politiker, nicht? Das ist ja auch in Deutschland so. Gucken Sie mal den Kanzlerkandidaten Scholz an. Und ich glaube, wir hatten auch darüber gesprochen, dass der eine Vergangenheit mit dem Finanzkartell hat, die ihn jederzeit aus dem Amt fegen könnte, wenn er dann da drin sitzt. Das sind die Dinge, um die es hier geht. Das macht das alles total schwierig. Also ich sehe im Moment einen guten Start für die Verhandlungen deshalb nicht, weil die Bedenken des Iran so krass und klar berechtigt sind und die konstruktiven Schritte aus dem Westen so gering. Das ist eine große Schwierigkeit.
Vielen Dank, Herr Hossel, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Schorken.
Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer weiteren Folge aus unserer Sendereihe in Richtung Licht. Gute Unterhaltung.
Liebe Hörerfreunde, wir haben die Sure 50, Rauf, bis zum Vers 15 besprochen und fahren nun beim Vers 16 dieser Sure fort.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.
Wir haben ja den Menschen erschaffen und wissen, was alles ihm seine Seele einflüstert. Und wir sind ihm doch näher als seine Halsschlagader. Wie wir bereits sagten, bildet das Thema Auferstehung den Schwerpunkt in der Sure Rauf. Im obigen Vers 16 geht es darum, dass Gott alles über den Menschen weiß. Er hat ihn erschaffen und ist vollständig über ihn und seine Befindlichkeit im Bilde. Gott kennt nicht nur die Taten des Menschen, sondern er weiß auch, was ihm durch den Kopf geht. Natürlich wird Gott in seiner Gnade den Menschen nicht wegen verführerischer und schlechter Gedanken bestrafen, es sei denn, er würde sie in die Tat umsetzen und sündigen. Das Leben des Menschen hängt von den Schlagadern ab, die das Blut von seinem Herzen in seine verschiedenen Körperglieder und Organe schickt. Gott sagt hier, dass er dem Menschen noch näher ist als seine Halsschlagader. In Wahrheit liegt das Leben des Menschen ja in Gottes Hand, und die Blutbahnen und das Herz sind Mittel zur Verwirklichung des göttlichen Willens. Wir können uns merken, erstens, das Wissen und die Macht Gottes sind unendlich. Sie erfassen den Menschen vollständig. Gottes Wissen über die Lage und die Befindlichkeit des Menschen ist absolut genau und umfassend. Es wäre daher falsch zu denken, dass Gott nicht unsere Gedanken und inneren Beweggründe kennt. Zweitens, wenn wir nicht auf unsere Seele achten, verleitet sie uns auf verschiedene Art und Weise zu schlechten Taten und lässt nicht locker, bis sie uns ins Verderben stürzt. Wir sollten die nächsten beiden Verse 17 und 18 der Sure 50 betrachten. Dort heißt es:
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
Wo die beiden Empfänger die guten und schlechten Taten empfangen, im Hintergrund zur rechten und linken sitzend. Kein Wort äußert der Mensch, ohne dass bei ihm ein Engel als Beobachter bereit zum Aufschreiben der Taten wäre. Im Vers 16 steht, dass Gott über alle Gedanken des Menschen im Bilde ist, und die beiden darauf folgenden Verse zeugen davon, dass alle Werke des Menschen registriert werden. Es heißt, dass Gott zwei Engel für jeden Menschen bestimmt hat, die die Pflicht haben, ihn zu beobachten. Sie schreiben sowohl die guten als auch die schlechten Taten auf. Nichts von unseren Taten bleibt ihnen verborgen. Viele zählen das, was sie sagen, nicht zu ihren Taten und geben daher nicht so genau auf ihre Worte Acht. Dabei spielt das Reden eine wichtige Rolle, sowohl in den sozialen als auch den familiären Beziehungen. Nicht ohne Grund hebt der Heilige Koran es daher noch einmal extra hervor, indem er darauf hinweist, dass jedes einzelne Wort aus unserem Munde ebenso von den beiden Engeln aufgeschrieben und festgehalten wird. Wir fügen folgende Anmerkungen zum Einprägen hinzu. Erstens, Gott weiß alles über den Menschen, das Sichtbare und das Verborgene. Dennoch bestimmt er für jede Angelegenheit Mittel und Medien, und daher hat er zwei Engel damit beauftragt, die Taten der Menschen alle zu registrieren. Zweitens, der Glaube an die Existenz von Engeln ist ein Beispiel für den Glauben an das Verborgene zusammen mit dem Glauben an Gott. Drittens, der Mensch ist nicht nur für seine Taten und sein Verhalten verantwortlich, sondern er trägt auch eine Verantwortung für das, was er sagt. Der Mensch tut nichts, ohne dass es berechnet wird. Musik. Wir sollten auch noch die Verse 19 bis 22 der Sure 50 Rauf betrachten. Hier ist ihr Inhalt.
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
Und es wird die Trunkenheit des Todes mit der Wahrheit kommen, und dem Menschen wird gesagt, das ist das, wovor du ausweichen pflegtest. Und es wird ins Horn geblasen, das ist der angedrohte Tag. Und jede Seele wird auf den Schauplatz des jüngsten Tages kommen, und mit ihr ein Treiber und ein Zeuge. Und ihm wird gesagt, du warst dessen ja unachtsam. Nun haben wir deine Decke von dir hinweggezogen, so dass dein Augenlicht heute scharf ist. Beim Sterben überkommt dem Mensch eine eigenartige Angst und Unruhe. Alle Menschen weichen dem Tod aus und viele sind noch nicht einmal bereit, auch nur an ihr zu denken. Wenn sie sich den Tod vor Augen halten wollen, denken sie nicht an den eigenen, sondern an den Tod anderer. Aber der Koran sagt, der Tod ist eine Wahrheit, die alle erfasst, ob sie auf ihn vorbereitet sind oder nicht. Allerdings ist der Tod nicht die Vernichtung, sondern nur die Überführung von einer Welt in eine andere. Und natürlich ist er mit Härten und der Trennung von der Familie und den Freunden verbunden. Auch die Geburt, bei der der Mensch von der Welt des Ungeborenen in das diesseitige Leben überführt wird, geht mit Schmerzen und Trennung einher. Der Säugling weint und die Nabelschnur wird durchgetrennt. Bei der Geburt haben wir den Leib der Mutter verlassen und die Erde betreten. Und beim Tod kehren wir in den Leib der Erde zurück. Und wenn immer Gottes will, verlassen wir ihn wieder und kommen auf beide Füße zu stehen. Dann ist es allerdings so weit, dass wir über unsere Taten, die wir auf der Erde begangen haben, Rechenschaft ablegen müssen. Wir im Diesseits werden uns auch im Jenseits am jüngsten Tag zwei Engel begleiten, damit wir vor dem göttlichen Gericht erscheinen und sie über unsere Taten auf der Welt zeugen. Dann wird der Mensch begreifen, wie sehr er den jüngsten Tag und das Erscheinen auf diesem schicksalhaften Schauplatz übergangen und wie wenig er sich darauf vorbereitet hat, an diesem Tag Rechenschaft abzulegen. Wir schließen mit folgenden vier Anmerkungen. Erstens, es ist eine natürliche Eigenschaft des Menschen, dass er dem Tod ausweicht. Zweitens, die Benommenheit während des Todes wird für alle Menschen eintreten. Der Schrecken und die Besorgnis während des Todes und seine Last sind so groß, dass die Menschen sich nicht mehr in einem normalen Zustand finden und ihnen ihr Bewusstsein weicht. Drittens, eine große Gefahr, die dem Menschen droht und dazu führt, dass er das Weltliche und seine Freundin, seine Kinder und seine Frau übermäßig liebt, besteht darin, dass er das Jenseits vergisst. Viertens, das Diesseits und seine schönen Dinge sind wie ein Schleier über den Augen des Menschen, der nicht zulässt, dass er die Wahrheit sieht. Der Blick eines Menschen, der unachtsam ist, reicht nicht in die Tiefe. Aber am jüngsten Tag weichen die Schleier und der Mensch sieht alles deutlich und erkennt die Tatsachen.
Liebe Zuhörer, nun hören Sie unseren Sonderbeitrag anlässlich des Dahinscheidens von Hazrat Muhammad Salawatullah alayh und des Märtyrertods von Imam Hassan alayhi salam. Gute Unterhaltung.
Der 28. Tag des Monats Safar ist der Tag des Dahinscheidens von Hazrat Muhammad, dem geehrten Propheten des Islam, Friede sei mit ihm, und auch des Martyriums dessen Enkel Imam Hassan. An diesen Tagen gedenken die Muslime mit Trauerzeremonien dieser großen Persönlichkeiten und wiederholen noch einmal das Gelübde mit ihnen.
Der Prophet war in tiefe Besorgnis versetzt. Viele waren zwar Muslim geworden, aber ihr Glaube war oberflächlich. Es gab sogar einige, die nach Macht und Überlegenheit suchten, und das war eine Gefahr für die Gesellschaft. Es konnte sein, dass die Menschen wieder zurückfielen in die Zeit der Unwissenheit. Der Prophet war besorgt über die Zukunft der islamischen Gemeinde. Was würde nach seinem Tod aus ihr werden? Er musste an den Uhud-Krieg denken. Damals hatte der Feind, um die Muslime auseinanderzutreiben, das Gerücht verbreitet, der Prophet sei getötet worden. Dadurch stärkte er den Mut der eigenen Mannen und schwächte die Kampfmoral der islamischen Kämpfer. Tatsächlich ergriffen viele der Muslime die Flucht, als sie dieses Gerücht gehört hatten. Sie achteten nicht darauf, dass der Prophet sie rief. Der Prophet hatte jeden bei seinem Namen gerufen. Und als keiner der Flüchteten geantwortet hatte, hatte er mit einigen wenigen tapfer die Angriffe des Feindes abgewehrt. Als er sich das Blut, das aus seiner Wunde an der Stirn floss, abwischte, sagte er: Wie können diejenigen Rettung finden, die das Gesicht des Propheten mit seinem Blut färben, während sie zur Gottesanbetung aufruft? Im Vers 144 des Sure 3 fragt der Koran: Und Muhammad ist nur ein Gesandter. Vor ihm hat es schon verschiedene andere Gesandte gegeben. Werdet ihr denn eine Kehrtwende in Richtung Vergangenheit machen, wenn er stirbt oder getötet wird? Nach den Ereignissen während des Uhud-Krieges warnte der Prophet die Muslime verstärkt vor Uneinigkeit und Zwietracht. Nach seiner letzten Hadschreise gab er bekannt, dass Imam Ali sein Nachfolger sein soll, und er rief alle auf, Imam Ali zu folgen und sich auf diese Weise vor der Abirrung zu schützen. Später bestimmte er Asam ibn Zaid zum Befehlshaber des islamischen Heeres im Kampf gegen die Römer. Der Prophet gab Anweisung, dass die Muslime auf diesen jungen, kompetenten Befehlshaber hören. Der Gottgesandte legte damit denjenigen, die Machtbestrebungen hatten, Hindernisse auf den Weg und zeigte, dass für die Übernahme von wichtigen gesellschaftlichen Posten die Eignung ausschlaggebend ist.
Der Prophet Gottes war eine einmalige Persönlichkeit in der Geschichte. Er hat der Menschheit einen neuen Weg gewiesen und eine neue wertvolle Lehre überbracht. Für die Zeit nach seinem Tod hat er Wegweiser aufgestellt, damit die muslimische Gemeinde den Weg erkennt. Schließlich war der Tag des Abschieds angebrochen. Der Prophet lag auf dem Krankenbett. Mal schloss er die Augen und schien das Bewusstsein zu verlieren. Mal kam er wieder zu sich und nutzte diese Augenblicke für seine letzten Empfehlungen. Ali, Friede sei mit ihm, saß dicht neben dem Propheten. Hussein und Hassan kamen weinend näher und wollten sich an ihn pressen. Der Prophet bat Ali, sie nicht fortzuschicken. Fatime, die Tochter des Propheten, weinte. Sie konnte es nicht fassen, dass ihr Vater ging. Sie sprach zum Vater über den Segen, den er gebracht hatte, und über seine Hilfen an die Waisen und Witwen. Der Prophet öffnete die Augen wieder und bat sie anstelle dessen den Vers aus dem Koran zu sprechen, in dem es heißt: Und Mohammed ist nur ein Gesandter. Vor ihm hat es schon verschiedene andere Gesandte gegeben. Werdet ihr denn eine Kehrtwende in Richtung Vergangenheit machen, wenn er stirbt oder getötet wird? Bis zum letzten Augenblick dachte der Prophet an das Wohl und die Rettung der anderen. Schließlich aber schloss er die Augen für immer. Ali berichtet über diesen schmerzlichen Moment. Der Tod des Propheten war ein großes Leid und eine so große Last, dass ich glaubte, ich könne es nicht ertragen. Imam Ali wusch den Leichnam des Propheten unter Tränen und wickelte ihn in das große weiße Leichentuch. Dann schaute er auf das Gesicht des Propheten und sagte: Du hast rein gelebt und bist rein von der Welt gegangen. Mit deinem Tod ist die Prophetschaft abgebrochen. Dies ist bei keinem anderen Propheten geschehen. Du hast einen so hohen Rang erreicht, dass dir der göttliche Gruß gilt, und du hattest einen so großen Horizont, dass alle Menschen dir gegenüber gleich waren. Erinnere bei deinem Herrn an uns und bedenke uns mit deiner besonderen Aufmerksamkeit. Imam Ali beugte sich über das Gesicht des letzten Gottgesandten und küsste es. Imam Hassan ist der Sohn von Imam Ali und Hazrate Fatime und somit der Enkel des geehrten Propheten des Islam. Er kam im Jahre 623 nach Christus in einem Haus und in einer Familie zur Welt, die das Zentrum für Güte und hohe Eigenschaften war und die unter der Obhut eines großen Mannes wie dem Propheten des Islam stand. Obwohl diese Zeit nur 7 Jahre dauerte, war jedoch die Zeit mit dem Propheten Gottes derart angenehm, dass Imam Hassan immer im Guten von dieser Zeit sprach und die Tage mit dem Propheten niemals vergaß. Der Prophet liebte seine Enkelsöhne Hassan und Hussein sehr und hat dies des Öfteren auch mit Worten und Taten bekundet. Nach dem Dahinscheiden des geehrten Propheten und kurz danach, nach dem Märtyrium von Hazrat Fatime, trat das Leben von Imam Hassan in eine neue Phase ein. Er stand bei den Höhen und Tiefen in der Zeit nach dem Propheten stets an der Seite seines Vaters, und diese Unterstützung und Begleitung dauerte 30 Jahre an. In dieser Zeit lernte Imam Hassan die wertvollsten und wichtigsten Erfahrungen von seinem Vater und zog großen Nutzen von der Quelle der Wissenschaft Imam Alis. Imam Hassan übernahm nach dem Märtyrertod seines Vaters die Führung des islamischen Volkes. Er regelte sehr schnell die Unruhen nach dem Martyrium Imam Alis und nahm die Kontrolle der Regierung in die Hand. Es dauerte nicht lange, da sahen die Menschen, dass dieser Imam, genauso wie sein Vater Ali, bestrebt ist, Gerechtigkeit und die islamischen Lehren auszuführen. Dies war etwas Gutes für den größten Teil der Bevölkerung. Doch für einige habgierige Menschen war die Durchsetzung von Gerechtigkeit nicht zum Positiven. Imam Hassan war für sie ein Hindernis auf dem Weg ihrer habgierigen Pläne. Deshalb schmiedeten einige Machthaber und einflussreiche Personen Komplotte gegen die Regierung von Imam Hassan. Für die Durchführung ihres Komplotts schrieben sie einen Brief an den Herrscher von Scham, dem heutigen Damaskus, Muawiyah, und luden ihn nach Kufa ein. Muawiyah stellte ein Heer zusammen und zog in Richtung dieser Stadt. Als Imam Hassan von dem Feldzug Muawiyahs hörte, lud er ihn in Briefen zur Distanz von Krieg und Blutvergießen ein. Doch Muawiyah gab als letzte Botschaft an den Gesandten des Imam zum Ausdruck: Zwischen uns steht nur das Schwert.
Trotz all dem stellte Imam Hassan ein großes Heer auf, aber setzte kein Vertrauen in diese Streitmacht. Einige Befehlshaber des Heeres von Imam Hassan weigerten sich, aufgrund der Hinterlist der Umayyaden, mit dem Heer aus Scham zu kämpfen. So stand Imam Hassan vor einer misslichen Lage und sah, dass die Nachteile des Kriegs mit Muawiyah gewichtiger als seine Vorteile sind. Daher akzeptierte er den Frieden. Imam Hassan verweilte nach der Unterzeichnung des Friedenvertrages noch einige Zeit in Kufa. Doch dann reiste er nach Medina. Imam Hassan begann, neben seinen kulturellen und wissenschaftlichen Aktivitäten auch mit sozialen Reformierungen. Die Taten Imam Hassans in seiner Zeit in Medina waren so zielstrebig und standhaft, dass die Umayyaden-Regierung ihre wichtige und führende Rolle in der Gesellschaft und bei der Führung des Volkes erkannte. Es erreichte Muawiyah sogar die Nachricht, dass der Imam die Erinnerung an seinen Vater Ali unter dem Volk erweckte. Die Welle der Erkenntnis und Weisheit, die Imam Hassan unter dem muslimischen Volk hervorhob, führte dazu, dass die Umayyaden eine aggressivere Politik gegenüber dem Imam und seiner Gefolgschaft einlenkten. Daher ärgerten und bedrohten sie die Anhänger des Imams und verbannten sie, und letztendlich, wo sie einsahen, dass sie den Imam von seinem Weg nicht abbringen können, und beschlossen sie, ihn zu ermorden. Dieser Entschluss wurde in solch einem Tag umgesetzt, und Imam Hassan fand den Märtyrertod.
Thank you.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir nun am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastoday.com und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen.